Gut. Gesegneten Sabbat. Keine Antwort ist auch erlaubt, aber wir versuchen noch einmal. Gesegneten Sabbat. Okay, geht es euch gut? Seid ihr wach? Okay, gut. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr begeistert, weil Gott mir diese Möglichkeit gegeben hat. Und das Thema eigentlich für heute eigentlich ist in erster Linie für mich selber. Also ich habe das Thema ausgewählt, weil ich einfach gedacht habe, ey, was heißt eigentlich Glauben? Und ich brauche Glauben. Es gibt so viele Verse, in denen es steht, dass wir gerettet werden durch den Glauben. Und dann habe ich mich gefragt, was ist dann genau der Glaube? Aber bevor ich anfange, ich habe ein Bitten an euch. Und zwar, dass ihr nicht passiv, sondern aktiv zuhört. Okay? Und nämlich, habt alle dabei die Bibel, bitte nehmt das zur Hand. Und nicht nur das, sondern ich möchte auch jetzt mal zu den Jugendlichen reden, wo sie dann die jungen Leute, mal die Hand aufstecken von jungen Leuten. Okay, dort sehe ich ein paar da, junge Leute da. Okay, super. Für die jungen Leute nur ein Detail. Wenn ich meine Bibel aufmache, ich sehe nirgends so Warnung 18 plus. Das heißt, die Bibel ist nicht für 18-Jährige, ist nicht für 30-Jährige, ist nicht für 15-Jährige, sondern die Bibel ist für alle Leute. Das heißt, wenn jemand da steht, ist nicht die Zeit, dass man da am Handy ist, für das hat es schon die ganze Woche, sondern ist die Zeit, dass man fokussiert ist. Und außerdem, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe die ganze Woche für euch gebetet. Und ich hoffe sehr, dass die Predigt auch ein Segen für euch wird. So, wir verlieren keine Zeit. Was ist der Glaube? Und was sagt die Bibel dazu? Zudem möchte ich mit euch lesen, Hebräer 11, Verse 1 bis 3 und nachher Vers 6. Hebräer Kapitel 11, Verse 1 bis 3 und dann Vers 6. Ich dürfte es natürlich auch am Handy aufschlagen. Da steht, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Und jetzt Vers 6. Also ihr könnt immer da nachschauen, ich habe es sonst auch da aufgeschrieben. Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das könnte man so sagen, ist die Definition von Glauben in der Bibel. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das liest und man fragt sich, okay, ich habe das zwar gelesen, aber ich habe es nicht richtig verstanden, was genau Glauben heißt. Deswegen möchte ich zuerst mit einem Beispiel anfangen, was sicher für uns alle bekannt ist. Jetzt ist meine Frage, wem kommt das Bild bekannt vor? Okay, Mehrheit. Von denen, wo gesagt haben, dass das Bild bekannt vorkommt, wer war dabei, als der große Knall oder als die Evolution geschehen ist? Wer war dabei? Wer war dabei und hat das gesehen? Oh, keiner. Okay. Und wer, also okay, ich war zwar nicht dabei, aber vielleicht, ich kennt jemanden, der dabei war. Kennt ihr? Kennt da jemand? Das heißt, oft wenn wir über Glauben reden, man sagt immer, ja, Glauben ist nur in der Gemeinde. Ist es so? Ich muss ehrlich sagen, dass man das annimmt, es braucht auch Glauben. Aber klar, man sagt, okay, man hat ja Beweise, man hat Argumente. Und das stimmt. Vielleicht gibt es Argumente, die vielleicht dafür sprechen. Und deswegen, anhand von Argumenten, glaubt man dran. Genau. Der Glaube, der in der Welt herrscht, ist der Selbstglaube. Das ist der Glaube, den wir alle kennen. Ich kann, ich will, ich werde. So lernen wir das ja, oder? Du musst selbstständig sein, du musst arbeiten, du musst studieren. Ich kann das. Es ist eigentlich ein Glaube, dass, wenn man daran glaubt, also ich gehe mal einmal zurück. Bei dieser Theorie da, es ist nur eine Kraft. Der Ursprung vom Leben ist nur eine Kraft. Das heißt, es ist keine persönliche Person, es ist keine moralische Persönlichkeit, die bestimmt, was du machen sollst, was nicht. Du sorgst selber für dich. Und deswegen kommt der Selbstglaube. Ich sorge für mich, ich schaue auf mich, ich kann, ich will. Die Bibel sagt sogar im Psalm 53, Vers 2, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Bei diesem Glauben ist der Fokus das Ich. Ich bestimme, ich weiß es besser. Und es gibt keinen Gott, sondern ich selber, ich bin Gott. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin da nicht am Übertreiben. Ich hatte schon mal ein Gespräch mit jemandem und er hat mir gesagt, Carlos, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube, ich bin Gott. Das ist derselbe Glaube. Aber wenn wir ehrlich sind, das Resultat daraus ist eigentlich nicht so positiv. Wo wir uns an Gottes Stelle setzen, kommt das oft nicht gut. Und der Bibelvers sagt selber, dass daraus kommt einfach Sachen, die nicht gut sind. Und eigentlich noch schlimmer ist, dass der Selbstglaube widerspiegelt eigentlich Satans Gedanken. Weil genau so ist Satan gefallen. Jesaja 14, Verse 12 bis 14. Satan selber hat gesagt, ich will zum Himmel emporsteigen. Ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich. Das war eigentlich genau der Grund, warum Satan gefallen ist. Und wir merken, dass genau dieser Glaube in unserer Welt am meisten herrscht. Das kommt bei uns am meisten vor. Nun, was ist dann der wahre Glaube? Ich möchte euch jetzt einladen, jetzt kommen wir zum Teil, wo sehr wichtig ist von der Predigt. Und damit wir das verstehen, wir werden diese drei Verse vergleichen und ich bitte wirklich euch, dass ihr wirklich aufschlägt und dass ihr aktiv dabei seid. Das ist sehr wichtig. Römer 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17. Ich lese es vor. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Es gibt gewisse Übersetzungen, wo steht, der Glaube kommt vom Hören. Und warum ist das so wichtig? Der wahre Glaube ist nicht wie oft wir denken. Der wahre Glaube ist nicht blind. Man kommt nicht da in der Gemeinde, weil ja, ich muss glauben. Nein, der wahre Glaube hat auch Argumente. Und deswegen kommt der wahre Glaube aus der Verkündigung. Man muss es hören, überlegen und erst dann kommt der Glaube. Aber dann könnte man sich fragen, ja, was ist dann die Botschaft, die man hören muss? Und dazu kommt jetzt dieser Vers in Johannes Kapitel 20, Verse 30 bis 31. Steht Folgendes, lesen wir das ganz aufmerksam. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch, also im Buch von Johannes, nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit was? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also fassen wir das zusammen. Der Glaube kommt vom Hören. Und da schreibt Johannes, dass er hat über Jesus geschrieben, über das Leben von Jesus geschrieben, damit man glaubt. Das heißt, zuerst kommt die Information, man überlegt, zuerst kommen die Argumente und erst dann der Glaube. Aber jetzt kommt noch das Schönste und das ist jetzt in Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Also Verse 1 bis 2. Hebräer Kapitel 12, Verse 1 bis 2. Nämlich, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. In dem was? Indem wir hinschauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Dieser Punkt ist der wichtigste Punkt von unserer Predigt heute. Wir lernen dadurch, dass der Glaube kommt nicht, weil ich glauben muss, kommt auch nicht alleine, dass ich das Wissen habe, dass diese Sachen stimmen, sondern der Glaube kommt, weil Jesus uns diese Glaube schenkt. Jesus kommt und er schenkt uns. Deswegen ist er, genau, deswegen ist er selber der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Und ich möchte heute euch einladen, dass ihr mit mir ein bisschen, klar, wir haben da nicht so viel Zeit, aber doch schauen und hören, wer war Jesus? Wenn wir doch Glauben brauchen, dann müssen wir wissen, wer Jesus war. Und wer weiß, heute trifft heute jemanden Jesus. Wer weiß, macht das einen Unterschied in deinem Leben? Deswegen sagt Jesus selber, kommt zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Wir müssen zu Jesus kommen. Brauchst du Glauben? Komm zu Jesus. Denk nicht, okay, ich schaffe das aus meiner eigenen Kraft. Das kommt nicht gut. Das ist nur Wissen, nicht Glauben. Wenn du Glauben brauchst, dann komm zu Jesus. Nun, wer war Jesus? Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass der Selbstglaube hat so diese zwei häufige Sprüche, wo man immer sagt, ich kann, ich will, ich werde. Und ich habe genau diese drei genommen und ich habe das auf Jesus gesetzt. Der erste Punkt ist, Jesus will. Jesus will. Und ich möchte mit euch da eine Geschichte, die erste Geschichte ist in Matthäus Kapitel 8, Verse 1 bis 13. Ich werde es nicht vorlesen, sondern ich werde das einfach die Geschichte erzählen, weil ich will, dass ihr das euch bildlich vorstellt. Und zwar in Matthäus 8, Verse 1 bis 3, ist Jesus mit seinen Jüngern auf einem Schiff, im Meer, auf dem Meer. Und plötzlich, ich meine, die Geschichte ist sehr bekannt. Entschuldigung, ich habe da ein bisschen einen übersprungen. Ja, genau, Entschuldigung. Das ist noch nicht diese Geschichte, kommt dann nachher. Okay, die Geschichte, welche ich erwähnen möchte, in Matthäus 8, Verse 1 bis 3, ist nämlich, dass Jesus will. Und warum ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, was Jesus will? Weil Gott uns sehr liebt. Und ich muss euch ehrlich sagen, wir sind oft nicht bewusst, wie sehr Gott uns eigentlich liebt. Aber für unseren Glauben ist es sehr wichtig, dass für uns klar wird, dass Jesus uns liebt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, in dieser Geschichte in Matthäus 8 kommt ein Mann, der Aussätziger ist. Ich könnte euch vorstellen, wie schlecht dieser Mann ausgesehen hat, weil natürlich die Krankheit einfach Haut und so weiter, alles so verstellt. Er war sicher am Stinken. Damals war er sogar unrein. Niemand wollte seine Nähe. Und er kommt und er stellt Jesus eine Frage. Und das lesen wir diese Frage da in Matthäus 8, Vers 2. Und er sagt zu Jesus, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und die Antwort von Jesus ist sehr interessant. Er sagt, ich will, sei gereinigt. Und warum habe ich diese Geschichte ausgewählt? Weil oft wir sind unterwegs im Leben, genau wie dieser Mann. Sehr schmutzig, mit Schuld beladen, mit sehr negativen Sachen. Und wir könnten meinen, okay, warum soll ich dann überhaupt zu Gott gehen? Aber wir vergessen, dass Gottes Liebe ist wie eine Linie, die keinen Anfang, kein Ende hat. Das heißt, er ist immer offen für uns, solange wir kommen. Und würden wir Jesus heute fragen, ey, Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Dann würde Jesus genauso antworten, ich will. Jesus will uns retten. Und ich gehe einen Schritt weiter in Johannes Kapitel 8. Auch eine sehr schöne Geschichte. Jetzt ist zwar keine kranke Frau oder Person, sondern eine Frau, die gerade in ihrer Sünde erwischt wurde. Eine Ehebrecherin. Und ich muss ehrlich sagen, damals war das erschrecklich, natürlich eine große Schande. Und ich denke, heute wäre genauso. Sie wurde genommen und zu Jesus gebracht. Mit sehr vielen Anklägern. Und man hat dann Jesus die Frage gestellt, ja Herr, wir haben diese Frau da erwischt, beim Ehebruch. Jetzt, was sagst du? Und ich muss euch ehrlich sagen, vielleicht im ersten Punkt, wir würden sagen, ja, was ist dann das Problem? Dann vergib doch ihr. Aber ich muss euch ehrlich sagen, also ich hatte lang Probleme mit Vergebung. Und erst, wo ich Probleme hatte, ich persönlich mit Vergebung, also jemandem vergeben, ist mir aufgefallen, wie schwierig es ist zu vergeben. Vielleicht oft, wenn wir diese Geschichte lesen, wir denken, ja, vergib doch. Aber wenn wir selber dran sind, wenn uns jemanden verletzt, dann vielleicht denken wir nicht so schnell. Aber trotzdem, die Antwort von Jesus war sehr interessant. Weil er sagt nicht viel, er sagt nur, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er beugt sich und er schreibt auf den Boden die Sünde von diesen Männern. Und das ist interessant, weil ich weiß nicht, ob bei euch dieser Gedanke schon mal gekommen ist, ob eigentlich Jesus war ohne Sünde. Jesus war ohne Sünde. Das heißt, er könnte was machen? Den Stein nehmen und werfen. Er könnte das problemlos machen. Aber das hat er nicht gemacht. Warum? Aus Liebe und aus Gnade. Das heißt, jedes Mal, wenn wir zu Gott kommen, wir sollen nicht erwarten, dass ich zuerst mal besser bin, dass ich da einen neuen Anzug habe, dass ich alles abgeschlossen habe und erst dann komme ich zu Gott, sondern du kommst genauso, wie du bist. Und was hat dann Jesus zu dieser Frau gesagt? Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Niemand, Herr. Und dann sagt Jesus, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Jesus ist nicht der, der sagt, okay, hast du das wieder das gemacht? Das machen wir Menschen. Das machen zwar Gemeindeglieder, aber der Glaube geht es nicht um Menschen, sondern um Jesus. Jesus ist im Zentrum. Eine weitere Geschichte. Jesus kann. Jesus kann ist auch sehr wichtig, genauso wichtig wie Jesus will. Weil wenn Jesus will, aber es nicht kann, dann da bringt uns unsere Erlösung nichts. Jesus kann. Jesus war, wie gesagt, auf einem Schiff und plötzlich kam ein Sturm. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin sicher überzeugt, dass jeder, der da ist, war sicher mal am Strand. Und bei uns in Portugal, also ich komme aus Portugal, wie auch alle wissen, dort gibt es sehr, sehr große Wellen. Und je nachdem, an welchen Strand man geht, es gibt gewisse Strände, die wirklich, Wasserstrom ist wirklich sehr, sehr stark. Also wenn man da nicht aufpasst, also vor allem, ob man schwimmen kann oder nicht, ich würde wirklich sehr aufpassen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, sie sind einfach mit im Meer und kommt ein Sturm. Und sie denken, Mann, jetzt werden wir sterben. Wir kriegen das nicht mehr in den Griff. Jetzt sterben wir. Und Jesus ist am Schlafen und die Jünger rufen zu Jesus: Herr, ey, wir sterben. Wach auf. Und was macht Jesus? Jesus steht auf und er macht etwas, was, wow, nur Jesus kann. Und vielleicht nur wir durch Gottes Macht. Er sagt zum Sturm, zu dem Wind: Schweige, werde still. Und auf einmal war alles still. Das heißt, dieser Jesus, von wir reden, er hat Vollmacht über Natur. Und jetzt, wenn wir das übertragen in unserem Leben, es kann sein, dass du ein Problem in deinem Leben hast, das so groß, aber so groß ist, dass du sagst, ey, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Jetzt ist fertig. Jetzt entweder werde ich sterben oder ein Blackout haben, was auch immer. Ein Burnout haben, was auch immer. Aber die Bibel sagt uns, dass dieser Jesus über die Probleme, die du hast in deinem Leben, Vollmacht hat. Es gibt kein Problem, wo er nicht lösen kann. Achtung, er wird nicht mehr das Problem lösen, wie du das willst. Das ist auch noch wichtig. Aber er wird das lösen. Vielleicht nicht zu deiner Zeit, aber zu seiner Zeit. Und die zweite Geschichte, auch sehr wichtig. Und ich habe diese zweite Geschichte genommen, weil oft wir denken, dass Okkultismus und Besessenheit etwas ist, was einfach nur die Gemeinde damals zu Jesus Zeit betroffen hat und uns heute nicht betrifft. Und ich kann euch nur sagen, es ist genauso präsent wie immer. Und nicht nur in Indien, nicht nur in Afrika, genauso auch in Europa und überall. Wer weiß, sogar unter uns. Deswegen ist es für mich sehr wichtig, auch zu zeigen, dass Jesus nicht nur Vollmacht hat über Natur und über unsere Probleme, sondern sogar über Dämonen. Und es gibt eine Geschichte, da in Markus Kapitel 5, wo Jesus, und das war genau am nächsten Tag, nach diesem Sturm, Jesus kam, er stieg auf, und da kamen zwei Männer. Nackt. Schrecklich. Voller Bart und Haaren. Sicher am Stinken. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden gesehen habt, der besessen ist, aber es ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Und diese Männer kamen zu Jesus. Und das Einzige, was sie sagten, war: Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Diese Männer waren besessen. Und das Einzige, was Jesus sagt, ist: Fahre aus dem Mensch aus, du unreiner Geist. Und dann ist interessant, dass normalerweise, wenn Jesus Dämonen ausgetrieben hat, dann ist nicht viel passiert und sie sind sofort raus. Aber da gibt es in dieser Geschichte noch ein Detail, was sehr interessant ist. Nämlich, dass Jesus fragt: Was ist dein Name? Und dieser Dämon antwortet: Legion, weil wir viele sind. Und sie baten Jesus um Erlaubnis. Ihr müsst euch vorstellen, oft wir haben so Angst von Hexen und verflucht zu werden. Aber diese Dämonen baten Jesus, dass Jesus sie nicht einfach so wegschickt, sondern dass sie in der Umgebung bleiben. Und Jesus hat das erlaubt und wir kennen die Geschichte, sie sind dann in die Schweine gegangen und 2000 Schweine sind dann gestorben. Jetzt, ich muss euch vorstellen, 2000 Schweine. Das heißt, diese Männer hatten mindestens 2000 Dämonen. Und trotzdem, ein Jesus gegen 2000 Dämonen, Jesus hat gewonnen. Wer weiß, wirst du in der Nächte gepackt mit schlechten Träumen? Wer weiß, wirst du okkult verfolgt? Jesus hat Autorität, auch heute. Und er kann dich genauso befreien wie damals. Ein weiterer Aspekt, jetzt keine Geschichte mehr, aber trotzdem sehr wichtig. Jesus wird. Und da müsst ihr wirklich mit mir das mitlesen. Und zwar in Maleachi, Kapitel 3, Verse 19 bis 20. Maleachi, Kapitel 3, Vers 19 bis 20. Da steht: Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und die Heilung unter ihren Flügeln. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Ich muss auch ehrlich sagen, dieser Vers klingt zwar stark, schwer, aber es ist auch wichtig, dass wir das wissen. Weil wir leben in Zeiten, in denen man mit Sünden spielt. Ja, es macht kein Problem. Doch kein Problem. Wir spielen mit dem Leben. Gott gibt uns so viele Möglichkeiten, Zeit, Freundschaften. Und wir gehen mit Menschen um, als wären sie einfach nichts. Wir behandeln Menschen schlecht. Wir behandeln uns selber schlecht. Und wir denken, dass, weil auf dieser Welt nichts passiert, wir denken, okay, es ist alles gelöst. Aber Jesus kam und er starb für uns. Aber er kam auch, dass in dieser Welt endlich Gerechtigkeit kommt. Und er sagt selber, es kommt der Tag brennend wie ein Ofen. Aber für diejenigen, die doch diese Lösung aufgenommen haben, eigentlich wird ein Tag der Hoffnung sein. 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 16 bis 18. Lest es auch mit mir. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Psaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Wörtern. Jesus wird bald wiederkommen. Und es ist eine Realität. Ob du daran glaubst oder nicht, er wird wiederkommen. Es ist eine Tatsache. Und wir sehen die Zeichen, die das darauf hindeuten. Und ich kann euch nur sagen, ich habe das zwar nicht da, aber wer will, kann das nachschlagen. In Philipper Kapitel 2, Vers 9 bis 10 steht, dass es kommt der Tag, an dem alle Knien vor Jesus vorbeugen werden. Sogar vom Satan selber. Am Ende vom großen Kampf, sogar Satan selber, wo alle sehen werden, dass Gott die Liebe ist und dass es keinen Grund gibt für Sünde. Weil wenn wir da auf Erde sündigen, Menschen haben immer alle Entschuldigung. Ja, nein, sie ist schuld. Ah, nein, das ist einfach passiert. Aber es kommt der Tag, wo Gott alles zeigen wird, genauso wie das war. Aber er wird auch seine Liebe zeigen. Und an diesem Tag, sogar Satan selber, wird sich vor Jesus vorbeugen. Gut, wir sind von der Zeit her gut unterwegs. Ich möchte beenden mit dieser Geschichte. Die Glaubensberührung. Diese Geschichte ist sehr wichtig und diese Geschichte bleibt auch, also nimmt Schwester White als Beispiel für das, was wirklich der Glaube heißt. Nämlich eine Frau, die seit zwölf Jahren ein Problem hatte, eine Krankheit. Sie hat alles eingesetzt, dass sie geheilt wird. Und das war alles nutzlos. Vom Arzt zu Arzt. Nichts hat geholfen. Und doch hat sie von Jesus gehört. Ja. Vergesst nicht, der Glauben kommt vom Hören. Und sie hat sich entschieden, doch, ich will zu diesem Jesus gehen. Ich will Jesus treffen. Und dann passiert etwas, was sehr interessant war, weil Jesus war mit einer großen Menge von Menschen unterwegs. Und es war schwierig, Jesus zu erreichen. Und dann diese Frau hat einfach gedacht, ey, es ist schwierig, dass ich zu Jesus komme. Aber, da jetzt kommt, da in Markus Kapitel 5, jetzt Vers 28, sie hat bei sich selber gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Also wiederhole, eine Frau war krank 12 Jahren. Stell dir euch vor, schon längst die Hoffnung verloren. Sie hört von Jesus. Sie hört, dass Jesus will, Leute erlösen. Sie hört, dass Jesus kann, Menschen erretten. Und sie kam zu Jesus. Und sie hat gedacht, ey, wenn ich einfach nur berühren kann, dann werde ich geheilt werden. Und so hat sie gedacht, geglaubt und getan. Und sie wurde geheilt. Jetzt aber, der Fokus von dieser Geschichte ist vielmehr, dass es hat zwei Aspekte. Und das liegt, die Entscheidung liegt bei euch. Das ist jetzt der wichtigste Punkt vor der Predigt. Auch für euch Jugendlichen. Es gibt in dieser Geschichte zwei Gruppen. Einerseits die Frau, auf anderer Seite die Volksmenge. Die Frau hat gedacht, hat von Jesus gehört und sie hat das auch genommen. Und sie hat gedacht, doch, ich glaube, dass dieser Jesus mich erlösen kann, mich heilen kann. Und sie hat geglaubt, wenn ich nur berühren kann, dann werde ich geheilt. Und sie wurde geheilt. Auf der anderen Seite Volksmenge. Sie kannten zwar Jesus, sie waren sogar unterwegs mit Jesus, aber keiner von denen wurde geheilt. Und das ist der Punkt, warum unsere Gemeinde so schwach sind. Wenn ich das so sagen darf. Der Punkt ist nicht, dass Jesus nicht mit uns ist. Jesus ist mit uns. Er hat ja gesagt, wenn 2 oder 3 versammelt sind, dann ist er mit uns. Aber warum erleben wir so wenig Kraft? Weil wir keinen Glauben haben. Und Glaube ist nicht nur von Jesus hören, ist auch Jesus annehmen, aufnehmen, ist auch zu denken wie diese Frau, ey, wenn ich nur beten kann und mein Problem Jesus abgeben kann, dann wird er mich heilen. Aber wenn wir nur da sind und Jesus zwar da mit uns ist, aber wir nur unterwegs mit Jesus sind und nicht mehr als das, dann werden wir genauso bleiben wie diese Volksmenge. Keiner wurde geheilt. Und diese Frau widerspiegelt für mich das, was in Offenbarung Kapitel 7 steht. Das ist der letzte Vers. Denn in Offenbarung 7 schreibt Johannes über auch ein Volk. Menschen aus verschiedenen Nationen, genauso wie da. Und zwar Menschen, die nicht damals gelebt haben, sondern wer weiß, Menschen, die in unserer Zeit leben. Wer weiß, einer von uns. Das können wir nicht wissen. Und er beschreibt, die Bibel beschreibt da in Offenbarung Kapitel 7, Vers 9, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen könnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern. Wow! Sie waren vor Gott, vom Angesicht zu Angesicht. Sie haben gesiegt. Sie waren mit weiß bekleidet. Und dann, wir springen in Vers 13. Da stellt jemand Johannes eine Frage. Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Wer sind diese Leute, die gesiegt haben? Ich nehme an, jeder von uns will im Himmel sein. Und da kommt die Frage, wer sind dann diese Leute? Und die Antwort ist, das sind die, welche aus dem großen Drangsal kommen. Denkt immer drüber. Der Drangsal ist noch nicht gekommen. Das heißt, diese Leute können einer von uns sein. Hoffentlich alle von uns. Auf jeden Fall, sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Ich möchte meine Predigt beenden mit diesem Gedanken. An allen, egal wie jung und wie alt. Genauso wie in der Geschichte von dieser Frau, beschreibt Offenbarung, dass es am Ende, in unseren Zeiten, eine Gruppe geben wird, die wie diese Frau nicht nur über Jesus gewusst hat, nicht nur unterwegs mit Jesus war, sondern sie haben diesen Schritt gemacht wie diese Frau. Sie haben gedacht, ey, ich will nicht nur mit Jesus wandeln, ich will nicht nur über Jesus wissen, sondern ich will Jesus berühren, ich will Jesus treffen. Und ich will von Jesus geheiligt werden. Und diese Menschen haben den Entscheidung getroffen, doch ich nehme Jesus an und ich weiß, dass er will mich heilen und dass er mich heilen kann. Und sie haben ihren Charakter im Blut, in der Erlösung, in der Liebe von Jesus gewaschen. Und was steht in Offenbarung? Sie haben gesiegt. Brauchst du Glauben? Nimm Jesus an.